Reto Lipp ist der Schweizer Wirtschaftsjournalist und Moderator. Er prägte als Leiter des Finanzressorts der Handelszeitung sowie als Chefredaktor des Finanzmagazins Stocks die Schweizer Wirtschaftsberichterstattung. Zudem moderierte Reto Lipp das Wirtschaftsmagazin Echo beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF und zählt zu den bekanntesten Wirtschaftsgesichtern der Schweiz. Nach einem kurzen Engagement bei der UBS im Bereich Wealth Management kehrte Reto Lipp in den Journalismus zurück. Zuletzt war Reto Lipp in den Formaten wie SRF Börse, Tagesschau, 10 vor 10 und Arena präsent. Zudem moderiert er hochkarätige Wirtschaftsanlässe wie das World Economic Forum in Davos sowie Events des Swiss Economic Forum und Digital Economic Forum. Reto Lipp, freut mich, dass du heute beim Capricorn Connect Podcast da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch.
Reto, ich würde gerne über ein Thema sprechen, was dir auch sehr am Herzen liegt, der Arbeitsmarkt. Also vor allem jetzt auch, wir sind in der Schweiz, in Zürich. Die demografische Entwicklung ist so, dass wir immer mehr ältere Arbeitnehmer haben. Und die Politik und Wirtschaft fordert, dass wir mehr, gerade jetzt 50 plus Leute, Arbeitnehmer integrieren. Wie realistisch ist das? Was ist deine Perspektive?
Ich glaube, es ist eben nicht wahnsinnig realistisch, weil die Politik fordert das die ganze Zeit, die Wirtschaft zum Teil auch. Aber ich sehe einfach auf dem Arbeitsmarkt diese Realität nicht abgebildet. Die Leute sagen sich, ich finde, ab 60 finde ich sowieso keine neue Stelle mehr. Kein Mensch will mich mehr ab 60. Ich sehe immer noch Finanzfirmen, die die Leute mit 58 in Pension gehen lassen. Mit 58. Okay, die können sich das vielleicht leisten auch, weil die haben dann ein gutes Gehalt gehabt und können schon mit 58 gehen. Und viele finden das ja auch toll. Aber wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, wirtschaftlich, können wir uns das eigentlich nicht leisten, Leute mit 58 in Pension gehen zu lassen. Also ich sehe immer, dass die Wirtschaft das zwar fordert, die Politik auch, aber dass in der Realität das nicht gelebt wird. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem Chef von Swiss Life, große Versicherungsfirma, stark im Vorsorgebereich, und der hat damals ein Interview gegeben, hat gesagt, schon vor Jahren war das, wir müssen alle bis 70 arbeiten. Und dann hatte ich eine Pressekonferenz bei ihm und ich habe ihn gefragt, in Ihrer Firma, Swiss Life, wo ist jetzt dort das durchschnittliche Pensionsalter? Und es war damals 61 oder sowas. Und da habe ich gedacht, ich wäre ja froh, wenn bei Ihnen die Leute schon bis 65 arbeiten würden, bis zum gesetzlichen Alter. 70 ist einfach völlig jenseits. Und ich glaube, ich habe letztens wieder mal mit Swiss Life gesprochen und da hat sich das dann doch verändert. Das Pensionsalter ist ein bisschen gestiegen, aber wir sind noch lange nicht bei 65. Also wir sind noch nicht einmal beim gesetzlichen Alter bei einer Firma. Und ich finde das ja auch gut, dass die Leute sagen können, ich gehe mit 62, mit 63. Was ich gut fände, wäre die totale Flexibilisierung. Zwischen 60 und 70, jeder Mann soll selber auslesen können, wann er geht. Bei uns ist es aber so, ich habe das am eigenen Leib auch erfahren, mit 65 fliegst du einfach aus dem System raus. Und wenn du dann doch noch weiterarbeiten willst, musst du das Ganze übersteuern. Und eigentlich müsste es umgekehrt sein. Es müsste einfach weiterlaufen und die Leute, die dann gehen wollen, die sollen sagen, ich gehe. Aber solange das nicht da ist und solange die Jobs auch nicht da ist, glaube ich, wird es sehr schwierig sein. Weil die Leute merken instinktiv, wir sind eigentlich nicht mehr gewollt. Wir werden mit 60 nicht mehr an eine Weiterbildung geschickt. Wir werden nicht mehr ausgebildet, weil die Leute sagen, du bist ja eh nur noch 5 Jahre da. Also ich finde, die Wirtschaft müsste da noch einiges ändern, dass die Leute am Schluss in einer Abstimmung sagen, okay, wir sind jetzt für 67 oder wir sind jetzt für 68. Das dürfte noch einige Zeit dauern.
Wo ist denn das Problem oder die Ursache des Problems? Ist das ein Bewusstsein, was erst entstehen muss in der Gesellschaft?
Ich glaube, eine der Ursachen ist natürlich, dass man sagt, okay, die Eltern sind weniger flexibel. Sie sind jetzt kommt noch diese ganze KI-Revolution dazu, sind die alle KI-fit? Müssen wir die noch speziell ausbilden, dann bilden wir die Eltern noch aus und in 5 Jahren sind sie trotzdem nicht mehr da. Also sparen wir uns das und schauen eher darauf, jemand Jüngere einzustellen. Und das Problem ist, dass das eigentlich immer jünger wird. Ich habe einen Kollegen, der ist jetzt seit 1,5 Jahr arbeitslos, so im Technologiebereich. Der ist jetzt 47 und spürt da schon irgendwie, die Leute sagen schon, 47, 48 ist auf 50 zu, könnte schon ein Problem werden. Und das finde ich wirklich problematisch, weil wir werden älter und die meisten sind auch nach 65 noch fit. Und es gibt ja Leute, die sind dann wirklich abgearbeitet, wenn du einen körperlichen Beruf gehabt hast, Maurer gewesen bist oder auf dem Bau gearbeitet hast, dann bist du sicher froh, dass du mit 60 gehen kannst, finde ich dann auch okay. Aber es gibt Leute, die, wir Journalisten zum Beispiel, wir sind jetzt nicht total mit 65 also abgearbeitet, sondern machen ja einen Bürojob im Prinzip. Und das kann man auch nach 65 noch.
Und in diesem Kontext, Reto, was sind die Herausforderungen gerade in puncto Altersvorsorge ja auch? Weil die Bevölkerung wird älter. Es ist schwieriger, in den Arbeitsmarkt auch als ältere Person integriert zu sein. Und gleichzeitig Thema Altersvorsorge. Wo siehst du da die Herausforderungen?
Ich würde sagen, die große Herausforderung ist ja auch noch die Demografie. Ja. Weil wenn wir das so weitermachen, wenn wir an diesen 65 festhalten, dann werden in den nächsten paar Jahre noch einmal Zehntausende weg sein vom Arbeitsmarkt, die ganzen Babyboomer. 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang in der Schweiz, also die sind 65, 2029, also 2029 ist quasi der Höhepunkt von Leuten, die weg sind aus dem Arbeitsmarkt, die wenigstens bis 65 arbeiten. Und der demografische Effekt ist natürlich schon da, dass der eine große Rolle spielt. Und aber wir haben natürlich finanzielle Probleme. Wir haben finanzielle Probleme in der AV. Die ganze 13. AV. Rente ist immer noch nicht finanziert. Es gibt da verschiedene Modelle jetzt und man diskutiert. Und auch die Pensionskassen haben zum Teil Probleme. Also es würde dem sozialen System sehr viel besser tun, wenn wir noch 2 Jahre zum Beispiel länger arbeiten würden. Aber das wird ein harter Kampf werden, das durchzusetzen, politisch.
Also da die Koordination mit Politik, Wirtschaft und Arbeitnehmern, dass man da bessere Lösungen für den Arbeitsmarkt, gerade für Ältere, findet.
Absolut. Oder? Ich glaube, da müsste wirklich die Politik und die Wirtschaft noch ein bisschen besser zusammenarbeiten. Einfach zu sagen, arbeitet länger, wir müssen das tun wegen den Finanzen der Sozialsysteme, das funktioniert nicht. Sondern die Wirtschaft muss da auch ein bisschen in die Vorlage gehen und zeigen, wir wollen diese Leute und wir stellen jetzt auch mal jemanden mit 60 ein. Und ich finde eben die Leute, ich hatte mal eine Sekretärin eingestellt mit 56 und zwar ganz bewusst, weil ich gesagt habe, diese Frau hat erstens hohe Sozialkompetenz, sie wird nicht so schnell wechseln, sie ist also sehr loyal und sie hatte wirklich am Telefon, sie war einfach super. Alle haben immer gesagt, ach, Frau Meier hieß sie. Frau Meier ist einfach super und so. Und ich fand das super. Sie war 56 und hat gesagt, mich stellt praktisch niemand mehr an. Es ist schwierig für mich. Und ich habe gesagt, ich nehme dich, weil ich weiß genau, du bist nicht in 2 Jahren schon wieder weg, sondern bist dann eben sehr loyal. Und ältere Mitarbeiter sind meistens auch sehr loyal. Aber ich finde, man muss natürlich vielleicht auch mal ein bisschen über den Lohn nachdenken, weil wir haben ja immer noch ein System, je älter man wird, desto höher der Lohn. Und vielleicht, wenn man dann mal wechselt oder wenn man eine andere Position hat, wenn man 60 ist, muss man dann vielleicht auch mal eine Lohneinbuße hinnehmen dafür. Und eben nicht sagen, ich möchte jetzt noch mehr Lohn, sondern dass es vielleicht solche Karrieren gibt, wo man dann einmal mit 60 sagt, okay, ich hatte zum Beispiel einen Kaderjob und jetzt gehe ich zurück und mache eben keinen Kaderjob mehr, verdiene auch ein bisschen weniger, aber ich arbeite dafür bis 65 oder darüber hinaus.
Also Lohneinbußen mit in Kauf nehmen,
genau,
auch wenn älter wird.
Genau.
Gleichzeitig, dass die Arbeitgeber nicht zu sehr nach dem Alter schauen, sondern mehr auch nach den Kompetenzen. Ja, genau.
Ich glaube, das ist wirklich auch das Problem heute mit der künstlichen Intelligenz. Also wenn du heute auf dem Arbeitsmarkt gehst und dann eben deinen Lebenslauf digital schickst, dann bist du, glaube ich, bei gewissen Firmen fliegst du einfach schon. Wenn du nur schon das Alter angehst, bist du einfach weg vom Fenster. Du bekommst gar nie eine Einladung für ein Vorstellungsgespräch, bist einfach weg. Und die Firmen werden natürlich im Moment auch gerade mit diesen digitalen Möglichkeiten sind total überfordert. Ich hatte Personalchefs, die gesagt haben, wir haben inzwischen für einen Job, früher hatten wir vielleicht 20, 30 Bewerbungen. Heute bekommen wir 300 Bewerbungen, weil jeder, der arbeitslos ist, muss ja vom RAF her gesehen, muss immer wieder sich bewerben. Und da das heute so einfach ist, mit einem Klick hast du die Bewerbung abgeschickt, bekommen wir jetzt wahnsinnig viel. Und wir lassen dann eben die künstliche Intelligenz wieder entscheiden, wen wir überhaupt noch nochmal zurückschreiben oder wen wir überhaupt zum Vorstellungsgespräch einladen. Und ja, da dreht sich dann die Spirale irgendwie so hoch.
Reto, ich würde gerne mal über das Thema Wirtschaftsstandort Schweiz sprechen. Du hast ja in deiner Karriere mit so vielen Wirtschaftsführern gesprochen. Du kennst den Wirtschaftsstandort Schweiz extrem gut. Deswegen würde ich auch die Gelegenheit nutzen, dich zu fragen, wie siehst du den Wirtschaftsstandort Schweiz im Kontext von Unternehmensgründungen und Startups? Da tut sich ja auch einiges. Wir haben auch schon sehr viele Unternehmensgründer im Podcast gehabt. Wie ist deine Perspektive dazu?
Ja, ich glaube, wir haben eigentlich eine gute Situation, insofern auch hier in Zürich oder die ETH, rund um die ETH haben sich inzwischen viele Startups niedergelassen, beziehungsweise viele Abgänger der ETH haben auch Startups gegründet. Und das geht ja hier bis nach Schlieren und der ganze Großraum Zürich. Das andere ist in Lausanne, die EPFL in Lausanne hat das auch geschafft. Ich glaube, wir haben wirklich spannende, interessante Firmen. Das Problem ist dann so ein bisschen der zweite Teil. Wenn man mal ein Startup hat, das dann irgendwie größer zu machen, zu skalieren, da haben wir dann, glaube ich, das Problem, weil das Kapital oft nicht vorhanden ist, weil wir zu wenig Möglichkeit haben, finanziell solche Firmen zu unterstützen. Auch die Banken könnten ein bisschen mutiger werden, diesbezüglich von daher gesehen. Ich glaube, wir sind gut unterwegs, wir haben innovative Startups, aber immer dann, wenn es darum geht, die größer zu machen, zu skalieren, da gehen dann die Startups eher nach Amerika und etablieren sich dort oder gehen an die amerikanischen Börsen. Also wir haben ja On hier oder die Schuhe, die Sportschuhe, eine riesige Erfolgsstory eigentlich, in einem speziellen Bereich auch. Und die sind dann eben eher an die New Yorker Börse gegangen, als sie Geld wurden, als in Zürich. Und das spricht schon dafür, dass wir einfach der Finanzmarkt ist für die Startups nicht so ausgereift, viel zu wenig ausgereift. Obwohl sehr viel Geld hier ist. Es ist sehr viel Geld hier. Also da müsste man vielleicht mit Fonds, Venture Capital Fonds und so mehr machen können.
Würdest du sagen, das Risikobewusstsein ist vielleicht ein anderes als jetzt zum Beispiel in Amerika?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Man will in der Schweiz keine Fehler machen. Wenn man keine Fehler macht, dann kann man auch keine Risiken eingehen. Und Fehler werden eben auch in der Schweiz nicht so sehr verziehen. Also wenn jemand mal gescheitert ist mit seiner Firma oder der erste Teil der Firma war kein Erfolg, dann ist man eigentlich geliefert in der Schweiz. Da muss man nach Amerika auswandern, wenn man eine zweite Chance hat. Und das ist doch eigentlich schade. Ja. Man müsste mehr Leuten eine zweite Chance einräumen.
Also mehr das Scheitern auch akzeptieren.
Ja, genau. Und das ist in der Schweiz absolut nicht akzeptiert. Wer dann mal einfach die Leiter runtergefallen ist, den will man dann eigentlich nicht mehr sehen.
Also so gebrandmarkt so ein bisschen.
Genau, wenn man mal einen Flop gehabt hat. Ich hatte letztens eine Unternehmensgründerin, die ich damals auch so ein bisschen begleitet habe mit Interviews und mit Beiträgen und ist wirklich gescheitert. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben und ist eine der ganz wenigen, die auch mal hinsteht und sagt, ich bin gescheitert, ich habe dieses und dieses falsch gemacht, ich habe mich so stark auf das konzentriert. Und ich fand das sehr mutig von ihr, weil ich nicht weiß, kann sie jetzt in diesem Startup bis es noch einmal mit einer neuen Firma anfangen oder wird ihr dann das immer wieder um die Ohren gehauen, du bist gescheitert. Das finde ich schade, weil es gibt so viele Möglichkeiten und wenn man mal halt gescheitert ist, dann lernt man ja auch etwas daraus und ist man vielleicht dann beim zweiten Mal besser
und dann Erfolg. Und Reto, nichtsdestotrotz ist die Schweiz ja eine Erfolgsgeschichte. Also ich meine, die Schweiz hat ja jetzt ist ja nicht gesegnet mit Rohstoffen wie jetzt andere Länder wie Venezuela, Nigeria Simbabwe. Die sind ja wirklich rohstoffreiche Firmen. Und die Schweiz hat es trotzdem geschafft, sich zu etablieren in ihrer Geschichte als eines der reichsten Länder in der Schweiz. Worauf führst du das zurück?
Also Rohstoffe sind ja manchmal auch nicht gut. Es gibt ja diesen Rohstofffluch. Ja. Also Länder, die sehr gesegnet sind mit Rohstoffen, funktionieren meistens nicht so gut, weil sich irgendeine Elite an den Rohstoffen bereichert und eigentlich das dann nicht runtergeht zum großen Volk. Ich glaube, die Schweiz hat einfach das große Glück, sehr viele unterschiedliche Industrien zu haben. Also wir sind eben nicht so wie die Deutschen, die so unglaublich an der Autoindustrie hängen. Und wenn die ein Problem hat, dann haben nicht nur die Autofirmen ein Problem, sondern alle Zulieferer auch noch. Und das sind dann Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Wir haben eine sehr diverse Wirtschaft. Also wir haben ja einerseits die Uhrenindustrie, das ganz anders, die ganz normale Industrie, Metalltech, Maschinenbauindustrie. Wir haben aber auch die Banken. Wir haben einen sehr großen Versicherungsbereich. Das wird oft unterschätzt. Also Zürich ist ein großer Standort für Rückversicherungen, überhaupt für Versicherungen. Ganz toll. Und die haben eigentlich fast schon die Banken ein bisschen überholt. Und wir haben auch Tourismus zum Beispiel, läuft auch und so. Also wir sind sehr unterschiedlich. Und das ist das Gute, wenn dann eine Industrie mal nicht so gut läuft, läuft dann vielleicht die andere besser. Wir haben ja auch noch die Pharmaindustrie, ganz wichtig, Pharma extrem wichtig. Also vielleicht haben wir da sogar ein Klumpenrisiko. So wie die Deutschen ein Klumpenrisiko bei der Autoindustrie haben, haben wir es bei der Pharmaindustrie. Wenn man das Wachstum anschaut in den letzten Jahren in der Schweiz, dann war meistens die Hälfte des Wachstums waren eigentlich auf die Pharmafirmen zurückzuführen. Mhm. Und wir wissen die Probleme, die wir jetzt haben mit Amerika und so. Mhm. Der Trump mit den Zöllen, will die Pharmapreise runtersetzen und will auch, dass die Pharmafirmen eben investieren in Amerika und nicht mehr in Basel und Umgebung. Da haben wir ein gewisses Klumpenrisiko. Aber gleichzeitig ist Pharma natürlich eine Industrie, die sehr wenig von der Konjunktur abhängig ist. Also wenn dann irgendwie konjunkturell sensitive Branchen ein Problem haben, wie die Industrie generell oder der Metallbau, die Elektroindustrie, dann ist die Pharmaindustrie immer stark, weil die hat ganz andere Zyklen. Da geht es mehr um die Zyklen der Medikamentenentwicklung und über die Gesundheitsfragen als eben um die Konjunktur. Und das gleicht das Ganze wieder aus. Aber ich würde jetzt auch nicht zu positiv sein. Ich hatte gerade gestern oder am Montag ein Interview mit dem Chef von Oerlikon. Oerlikon übrigens im Kanton Schwyz beheimatet ist ein Konzern, der heute noch 10.000 Mitarbeiter hat. Und von diesen 10.000 immer noch, und das hat er dann als sehr positiv gewertet, immer noch 10% in der Schweiz. Und er hat gesagt, und das ist schon etwas, wir haben natürlich in der Schweiz ein Kostenproblem. Die Energiekosten sind hoch, noch nicht ganz so hoch wie in Deutschland, aber die Energiekosten sind hoch, die Löhne sind hoch. Mhm. Generell die Immobilienkosten sind hoch und er sagt, und das habe ich schon spannend gefunden, wir versuchen unsere Jobs in der Schweiz zu halten, aber wir bauen nicht aus in der Schweiz, wir expandieren nicht. Also wir halten das einigermaßen, wir sind stolz darauf, dass wir das in der Schweiz halten können, wir sind eine Schweizer Firma und wollen auch hier als Schweizer Firma sein, aber wir expandieren nicht. Und das, glaube ich, ist schon das große Problem der Industrie vor allem. Wir haben jetzt noch 300.000 Industriearbeitsplätze. Das ist sehr gut. Andere Länder wie Deutsch, wie Frankreich zum Beispiel, die haben noch 10%. Wir haben noch 20% der Beschäftigten sind in der Industrie. In Frankreich sind es noch 10%. In den USA sind es auch noch 10%, nur noch 10%. Deutschland und die Schweiz waren da ein bisschen Besonderheit. Jetzt Deutschland leidet extrem unter der Autoindustrie und generell unter der Flaute. Und hier die Industrie hat natürlich schon auch ein Problem, weil die Industrie, die Metallindustrie, Maschinenindustrie, Elektroindustrie, die ist am meisten von den Zöllen betroffen. Wenn wir jetzt von Amerika sprechen, weil die Pharmafirmen sind ja noch nicht betroffen, aber die Industrie leidet da stark. Und ob wir wirklich diese Zahl von Arbeitsplätzen halten können, das frage ich mich, weil es ist einfach wahnsinnig teuer geworden, in der Schweiz zu produzieren. Natürlich kannst du heute mit den Möglichkeiten der Automation, Roboter und so einsetzen, das funktioniert zum Teil auch. Und es gibt auch Leute, die sagen, es kommen Arbeitsplätze wieder nach Europa zurück, die mal nach Asien gegangen sind, wegen den Lohnkosten. Die Lohnkosten spielen nicht mehr so eine große Rolle in der Produktion. Aber trotzdem, also die Schweiz hat schon ein Problem, ein Kostenproblem. Da kommt der Frank noch dazu, hat er mir auch gesagt. Wir sind zwar sehr produktiv und wir machen das gut hier, aber der starke Franken und die hohen Kosten sind wirklich ein Problem. Und da müssen wir uns vielleicht schon ein bisschen auch an der eigenen Nase sehen. Auch die Energiekosten sind ein Problem. Also Industrie in der Schweiz, aus der Schweiz herauszumachen, ist schwierig. Vieles ist ja schon abgewandert. Und er hat jetzt zum Beispiel gesagt, schau mal, vor 30 Jahren, da war die Schweiz zum Beispiel auch in der Rüstungsindustrie noch ein wichtiger Faktor. Das ist alles weg in der Zwischenzeit. Mhm. Wir müssen da schon aufpassen, dass wir nicht die Konkurrenzfähigkeit völlig verlieren.
Also teure Standort, das ist die Herausforderung und starke Franken natürlich
absolut.
Für die
Exportwirtschaft. Und dann natürlich auch den Zugang zu Europa. Also man braucht den Zugang zu Märkten. Wir sind ein Exportland. Also wir brauchen einen guten Zugang zu Europa mit neuen Verträgen jetzt wieder und natürlich auch zu Amerika, ganz klar. Ja. Und natürlich auch zu den anderen Ländern. Also das, was der Bund heute macht, die SECO-Chefin ist die ganze Zeit unterwegs und versucht, neue Freihandelsabkommen zu bekommen. Indien jetzt ganz wichtig, Mercosur ganz wichtig und Zugang zu neuen Märkten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber Amerika ist halt schon wichtig. Mhm. Und wenn wir dort einen Zoll bekommen von 39%, dann ist es eine Katastrophe. Jetzt sind wir weit darunter, aber wir sind, obwohl wir jetzt weit darunter sind, sind wir immer noch 7-mal höher als jetzt noch vor einem Jahr, als diese Zölle in Kraft getreten sind. Und das ist einfach schrecklich, was da mit diesen Zöllen passiert. Das ist einfach nicht ökonomisch nicht begründbar, warum man jetzt Zölle machen soll, die die Amerikaner ja zu 90% selber bezahlen. Also es ist eigentlich irrwitzig.
Also da wichtig, gute Beziehungen mit der Welt weiter zu pflegen, das ist wichtig. Wo geht die Reise hin, Reto? Wir sind ja in einer Zeit, die sehr bewegt ist im Moment, gerade mit den geopolitischen Neuordnungen. Wie kann sich die Schweiz positionieren für die Zukunft?
Ich habe gerade heute gelesen, die Schweiz wurstelt sich immer durch. Und das ist schon so. Ich hatte mal den Wirtschaftshistoriker Tobias Schraumann gesehen und der hat gesagt, wenn man sagt, die Schweiz hat keine Strategie, die Schweiz hatte noch nie eine Strategie. Und er sagt, das ist sogar das Erfolgsgeheimnis der Schweiz. Weil wenn du eine Strategie hast, dann musst du die abarbeiten, konsequent. Und wenn du keine Strategie hast, bist du viel flexibler. Da kannst du mal heute das machen und morgen das, so wie Trump das macht, heute das, morgen das, keine Strategie. Und so kannst du dich irgendwie vor allem als kleines Land zwischen den Blöcken irgendwie durchwursteln. Und ich glaube, das hat die Schweiz immer gemacht. Es ist einfach die Frage, ob heute uns die Großmächte das noch durchgehen lassen, dieses Durchwursteln, oder? Früher gab es diese klare Trennung, hier ist der Westen, hier ist der Osten, hier ist der Einflussbereich der Sowjetunion und hier die USA. Und wir gehörten eher zum Teil USA und waren vielleicht auch noch nützlich für die USA und den Westen als Finanzplatz und so weiter. Und heute ist natürlich die Welt sehr viel polarisierter, also jetzt nicht mehr so zweigeteilt, sondern es sind vielleicht 4 oder 5 multipolare Kraftzentren. Und da ist es natürlich schwieriger geworden, mit allen guten Kontakte zu haben und sich da irgendwie zu positionieren. Andererseits, glaube ich eben auch, hat die Schweiz schon einen großen Vorteil, wenn wir jetzt wieder sehen, was da in Dubai passiert, oder? Alle wollten nach Dubai. Dubai ist die Zukunft. Dubai, ich will mein Geld in Dubai haben. Die Schweizer Banken sind ja alle auch dorthin gegangen. Und da zeigt sich dann plötzlich, wie wichtig eben ein sicheres Umfeld ist, wie wichtig das Vertrauen ist, die Sicherheit ist. Und da kann die Schweiz, glaube ich, immer noch punkten, gerade wenn wir jetzt in dieser Situation sind. Also da haben wir schon einen guten Faktor. Und der Schweiz funktioniert ja alles so langsam. Und das wird oft bedauert, aber hat auch seine Vorteile. Es gibt keine erratischen Entscheidungen, wo die Wirtschaft jeden Tag, wie jetzt in den USA, vor neuen Fakten steht. Und so kann einfach kein Vertrauen entstehen. Und in der Schweiz geht es eben sehr, sehr langsam. Und die Politik reagiert eigentlich erst, wenn die Wirtschaft schon längstens dort ist, wo sie sein will. Und das hat mir auch seine großen Vorteile. Diese Langsamkeit führt eben auch dazu, dass man sicher ist, dass man, das hat übrigens der Industriechef Oerlikon mir auch gesagt, dass das große Problem ist, bei Industrien geht es immer um Investitionsentscheide, die lange andauern, die für Jahre sind. Und wenn du nicht weißt, was passiert morgen, dann investierst du einfach nicht, dann hältst du dich zurück, weil die Investitionszyklen sind so lange und da braucht man einfach Sicherheit, dass man in den nächsten 2-3 Jahren eben nicht wieder andere Entscheidungen hat.
Also das Rechtssicherheit ist wichtig.
Die Rechtssicherheit ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Sicherheit der Politik auch, dass es für Investitionsentscheidungen wirklich das A und O. Und weshalb man in den USA das nicht versteht, ist mir ein Rätsel.
Ja, und du siehst ja jetzt in Dubai, Dubai wird angegriffen oder die arabische Welt, also physisch angegriffen, militärische Angriffe vom Iran. Da sieht man mal, jetzt wollen die ganzen Leute fliehen sozusagen.
Genau. Ja. Ich bin eben gespannt, wie sehr das jetzt diesem Platz auch schadet. Das war ja so the place to be. Auch viele Firmen haben gesagt, wir müssen da im Mittleren Osten sein. Das gibt hervorragende wirtschaftliche Möglichkeiten. Und was ich jetzt auch gelesen habe, interessanterweise, dass diese Golfstaaten unheimlich viele amerikanische Staatspapiere halten. Und wenn die dann jetzt beschäftigt sind mit dem Wiederaufbau oder mit dem Reparieren dieser Pipelines und dieser Ölfelder, dass die dann eben das Geld nicht mehr haben, um amerikanische Staatsanleihen zu kaufen. Und wir wissen ja, dass wir da ein riesiges Problem haben, insofern als dass der amerikanische Staatshaushalt außer Kontrolle ist, riesige Defizite sich aufbauen. Und wer will denn all diese Staatsanleihen noch kaufen? Ja. Weil die Chinesen, die verkaufen auch. Die Japaner haben zum Teil auch ein Problem. Die haben auch viel gekauft. Und wir Schweizer haben auch noch, die Nationalbank hat auch noch ein paar Staatspapiere da. Das könnte noch ein Problem werden. Aber es ist schon so, dass diese Region war so eine Region, wo man gesagt hat, das ist das aufstrebende Finanzzentrum. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert damit. Weil Kapital ist ja sehr flüchtig, oder? Ja. Kapital ist schnell weg, ist schnell da, aber ist auch wieder schnell weg.
Absolut. Also mal gespannt, wie es weitergeht. Reto, du hast ja so viele spannende Leute in deiner Karriere treffen dürfen, interviewen dürfen. Mich würde jetzt mal interessieren, gibt es eine Persönlichkeit, die dich ganz besonders beeindruckt hat?
Mich beeindrucken eigentlich immer Unternehmen grundsätzlich. Und ich merke das auch bei den Zuschauerzahlen. Zuschauer reagieren immer sehr positiv auf Unternehmen. Ich hatte mal eine Sendung, ich sage das immer gerne, ich hatte eine Sendung, da hatte ich den CEO der UBS, CEO der Zürich Versicherung, CEO von ABB. Also drei SMI-Chefs in einem Studio zur gleichen Zeit. Das ist ja extrem schwer, die sind alle sehr beschäftigt. Mhm. Die zusammen in einen Studio zu bekommen, ist dann also wirklich schwierig. Ich war ganz stolz. Mhm. Und dann die Quote am anderen Tag, niederschmetternd, schlecht angekommen. Mhm. Warum sind die alle schlecht angekommen? Mhm. Weil die einfach, oder sehr oft, die sind so eingezwängt, die Kommunikationsabteilung schreibt ihnen vor, was du jetzt so sagen darfst. Legal sagt ihnen das auch noch. Und dann fühlen sie sich, und da müssen sie noch aufpassen, börsenrelevante Dinge dürfen sie auch nicht sagen. Also die achten auf jedes Wort. Und das macht es dann so langweilig. Mhm. Für die Zuschauer, weil die Leute merken, da spult irgendjemand irgendeinen Text ab, der jemand anders vorgegeben hat. Mhm. Und das hat dann nichts mehr mit der Person selbst zu tun. Es ist nicht authentisch, es ist nicht glaubwürdig. Und instinktiv merken das die Zuschauer können vielleicht gar nicht sagen, warum habe ich jetzt abgeschaltet. Aber sie haben irgendwie gemerkt, das betrifft mich nicht. Mich interessiert
also es trifft auch keine Emotionen.
Es gibt keine Emotionen, genau. Und jemand hat kürzlich gesagt, ein Kommunikationsberater, man muss Information immer mit Emotionen verbinden. Nur so kommt sie überhaupt an. Reine Information, wo ich einfach so ein paar Daten abspule, was viele dann auch in den Pressekonferenzen machen, bringt es eben gar nicht, weil die Leute haben nach drei Daten, nach drei Zahlen haben sie schon wieder vergessen, sondern du musst das verbinden mit einer gewissen Emotionalität. Nicht, dass du jetzt ausflippst oder sowas, aber du musst irgendwie etwas von dir selbst auch mitgeben, damit du authentisch bist.
Also das heißt, keine Angst davor zu haben, auch sich selber ein bisschen zu öffnen.
Genau. Und das haben natürlich dann Unternehmen, die eine Firma selbst besitzen, nicht. Ich hatte dann drei Wochen später eine Sendung mit drei KMU-Unternehmen, die eigentlich gar nicht bekannt waren, die niemand kannte. Ich kann mich gut erinnern, eine Frau, die hatte eine Firma in Obwalden, eine der größten Firmen in Obwalden, internationale Firma, und die hat gesagt, das ist meine Firma. Ich habe gesagt, kommen Sie mit einer Kommunikationsfrau oder Mann vorbei? Nein, ich bin meine eigene Kommunikation. Ich sage das, was ich will, weil ich bin hier die Chefin und ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich zu wirken habe. Und das gibt dann einfach eine gewisse Glaubwürdigkeit. Die Leute haben das super gefunden. Die haben die Leute gar nicht gekannt, aber die waren dann plötzlich, als die drei, es waren dann drei KMU-Vertreter, als sie so zu sprechen begannen, haben die Leute gefunden, wow, das ist ja interessant, was sind denn das für Leute und so, haben wir noch gar nie gesehen. Spannend. Und das ist, glaube ich, schon das Rezept. Ich denke jetzt zum Beispiel an so Leute wie Peter Spuhle zum Beispiel, oder? Das ist jetzt eines der großen Beispiele. Er hat die Firma begonnen, als er sie übernommen oder kaufen konnte, mit einem Kredit übrigens der Thurgauer Kantonalbank. Er ist immer noch sehr, sehr verbunden der Thurgauer Kantonalbank, weil die einzigen gewesen sind, die mir einen Kredit gegeben haben. Da waren es irgendwie 8 Leute oder 10 Leute in der Firma. Und jetzt sind es 18.000 Leute. Das ist natürlich ein unglaubliches Lebenswerk. Und das finden die Leute natürlich auch sehr, sehr respektabel. Ja. Die sagen, wow, der Mann hat
spannende was Geschichte
geschafft und er hat tausende von Arbeitsplätzen in der Schweiz geschaffen. Das ist schon eine Story und er macht das auch gut. Er ist jemand, der umgänglich ist, der nicht abgehoben ist. Und ich glaube, das sind auch die meisten Unternehmer, die sind eben nicht so abgehoben wie gewisse Manager, wo man sich dann fragt, hey, wenn jemand 14 Millionen verdient, jetzt zum Beispiel der neue Julius Bär-Chef, der hat noch eine Abfindung bekommen gegenüber, dann hat man das Gefühl, haben die das wirklich verdient? Ich meine, bringen die das wirklich? Ja. Und bei einem Unternehmer, der von 10 Leuten auf 18.000 Leute gegangen ist, muss man das gar nicht fragen. Da weiß man, da ist eine Leistung.
Und Peter Spuhle war ja auch politisch aktiv.
Genau.
War ja Nationalrat.
Genau, er war auch Nationalrat. Und er hätte auch Bundesrat werden können. Also er wäre jetzt easy als Bundesrat gewählt gewesen. Sogar die Linken haben ihn gut gefunden. Aber er hat immer gesagt, das Unternehmerische geht für mich vor. Ich muss für meine Firma da sein. Ich habe tausende von Arbeitsplätzen, die ich sichern muss. Ich kann jetzt nicht einfach mich verabschieden nach Bern.
So. Reto, ich würde auch gerne mal über gewisse Wirtschaftsskandale sprechen. Gibt es irgendeinen Wirtschaftsskandal in deiner Karriere, also den du beobachtet hast, der dich jetzt, wo du sagen würdest, das war doch ein Wirtschaftsskandal, der mir noch in Erinnerung geblieben ist?
Ich meine, am besten in Erinnerung ist natürlich der Untergang der Credit Suisse, jetzt genau 3 Jahre her.
Nicht so lange
her. Das ist ja nicht nur ein Ereignis gewesen, sondern ich glaube, wir haben 10 Jahre lang über die Credit Suisse berichtet und es gab jedes Jahr einen Skandal.
Über 10 Jahre ging der Prozess.
Ja, ja. Wow. Also das war wirklich, oder wahrscheinlich hat es noch früher begonnen.
Und immer wieder eine Hiobsbotschaft.
Immer wieder eine Hiobsbotschaft, ja, die neu dazugekommen ist. Und am Schluss war dann einfach ein Skandal zu viel. Und was ich das Spannende finde bei der Credit Suisse ist, dass wir hier zum ersten Mal etwas gehabt haben, was es früher auch gab. Aber früher gab es sogenannte Bankruns, also dass die Leute hingegangen sind, vor die Filiale gestanden haben, ihr Geld zurückhaben wollten. Dann sah man die langen Schlangen vor den Filialen. Das war früher. Heute geht das alles per Knopfdruck. Also wir hatten da den ersten eigentlich richtig digitalen, globalen Bankrun. Mhm. Und die ersten, die das Geld abgezogen haben, interessanterweise, das war schon im Oktober 2022, das war ein halbes Jahr bevor dem Untergang, waren die Asiaten. Die asiatischen Kunden haben im Herbst 2022, im Oktober, massiv Geld quasi per Knopfdruck abgezogen. Mhm. Und da begann es dann eigentlich schon im Herbst 2022. Und es hat sich immer mehr stärker akzentuiert. Und interessanterweise hatte ich im Dezember 2022 hatte ich den Verwaltungsratspräsidenten in der Sendung und ich habe ihn gefragt, könnte das passieren? Wir hatten da eine Spezialistin über Governance und die hat damals in der Sendung gesagt, wir haben uns noch überlegt, im Dezember 2022 sollen wir das ausschlagen. Sie hat gesagt, man muss jetzt das Undenkliche denken in Sachen Credit Suisse. Und das Undenkbare, das wäre eben der Untergang gewesen. Und die hat das im Dezember gesagt. Die hat gesagt, soll ich das jetzt in die Sendung ausschlagen oder nicht? Mhm. Weil natürlich weiß man, wenn man solche Hiobsbotschaften verkündet, dass dann so ein Bankrun noch schneller geht. Wir haben es dann gemacht. Und dann war aber der Verwaltungsratspräsident da, der etwa dreimal gesagt hat, we are solid like a Swiss rock. Ja? Und die Schweizer Berge sind ja auch nicht mehr so solid, wie man jetzt weiß, nach den Bergstürzen. Und das war dann bei der Krise eben auch so. Und das war schon etwas, weil ich bin Zürcher, ich bin aufgewachsen hier und die Credit Suisse thronte schon immer über den Paradeplatz, auch als kleines Kind und so. Und dass dieses Emblem da jetzt fällt und die ganze Bank in sich zusammenfällt, das war schon ein sehr, sehr einschneidendes Ereignis. Das hat mich damals auch eine ganze Woche beschäftigt, also am 15. März begann es, das kann ich mich gut erinnern, am Mittwoch. Und es ging dann eine ganze Woche am Wochenende dann diesen Untergang. Und ich war noch am Freitag in das war auch speziell, am Freitag in der Arena. Da haben wir eine Arena gemacht, also eine Sendung über die Credit Suisse. Und da haben alle gesagt, jetzt lassen wir mal die Credit Suisse in Ruhe. Das kommt schon gut, wird alles wunderbar. Und ich hatte damals schon ein schlechtes Gefühl. Und dann, das war am Freitagabend, am Samstag ging es los. Und am Sonntag war die Bank erledigt und verkauft an die UBS.
Wow, fast schon so ein Trauma.
Ja, so, das so ist ein Trauma. Ich glaube, es ist ein Trauma auch der Schweizer Finanzestablishment. Ich habe es nicht verstanden, bis heute nicht, warum man das nicht hätte in irgendeiner anderen Weise machen können. Jetzt haben wir nur noch eine Großbank. Also beim nächsten Problem kommt niemand mehr hin und rettet das, indem man das dann einfach fusioniert.
Nationalbank vielleicht.
Ja, die Nationalbank, aber das ist eben das große Problem. Also das, ja, das ist eben auch so eine Sache, dass das hat mir mal auch ein bekannter CEO gesagt, das Problem, das die Nationalbank hat, dass die Nationalbank kann schon Franken drucken, aber die meisten Verpflichtungen einer Großbank wie der UBS sind in Dollar. Das heißt, die Nationalbank ist auf den Goodwill der amerikanischen Notenbank angewiesen, dass die Notenbank, die amerikanische, uns Dollar gegenüber Franken liefert. Und die Amerikaner könnten theoretisch sagen, wir geben euch jetzt keine Dollar mehr. Und wir wissen ja, wie erratisch die amerikanische Politik ist und wie weit jetzt der Einfluss des Weißen Hauses auch auf die Fed reicht. Und dann hätte die Nationalbank keine Chance mehr, weil sie hätte dann die Dollar einfach nicht, die sie im Moment brauchen würde. Das ist zwar ein immer noch ziemlich undenkbares Szenario, weil die Notenbanken sehr gut zusammenarbeiten untereinander. Aber das ist schon ein Problem. Wir können keine Dollar drucken, aber unsere Großbanken haben sehr viele Dollarverpflichtungen. Und ob die dann das alles im Notfall dann nochmal retten können, auch für die Nationalbank, könnte das dann eine Nummer zu groß werden.
Reto, zum Abschluss habe ich auch noch eine Frage, die ich immer gerne meinen Gästen stelle, ist, wenn du dir jetzt eine Superpower wünschen würdest, welche wäre das? Also du gehst jetzt aus dem Studio raus, neben deinen Superpowern, die du jetzt schon hast, hast noch eine zusätzliche. Was würdest du dir wünschen?
Also ich habe jetzt viel über die, wenn man das jetzt wieder so sieht, über die Energiemärkte nachgemacht. Mhm. Ich hätte gerne eine Superpower, wo wir kostenlos Energie herstellen könnten, die immer da ist, immer verfügbar ist. Ich habe einfach in den letzten Monaten wirklich gemerkt, wie sehr und jetzt auch wieder, wie sehr wir von der Energie abhängig sind. Wir wollen zwar auf Elektrostrom umgehen, aber dann haben wir ein Stromproblem, weil das haben wir auch. Und bei den anderen haben wir ein Problem, dass die Ölpreise so hin und her gehen und jetzt wieder nach oben gehen. Also einfach grenzenlos Energie herstellen zu können, ohne Probleme. Weil jede Energiequelle hat ihre Vor- und Nachteile leider. Und ich hätte mal gerne eine Energiequelle, die nur Vorteile hat. Das würde ich gerne als Superpower.
Ja, unlimitierte Energie, das finde ich cool.
Ja, weil das ist die Grundlage eigentlich. Und wir sind uns oft dessen nicht bewusst. Wir schalten einfach ein, haben das Gefühl, das ist da. Aber es könnte schon morgen ein größeres Problem sein. Und wir sehen, was das dann passiert. Wir haben da so ein, in Spanien war das, glaube ich, dieser große Stromunterbruch für 3-4 Tage. Das ist entsetzlich. Das ist das Teuerste, was passieren
kann. In Berlin gab es das ja auch.
Berlin ja auch. Ja. Die Leute haben gefroren in ihren Wohnungen, bis das endlich dann wieder funktioniert hat. Also Strom ist schon die Grundlage, überhaupt die Energie, die Grundlage unserer ganzen Wirtschaft. Und wenn das nicht da ist, dann können wir einpacken.
Reto, wenn du dir jetzt eine Autobiografie kaufen würdest, von wem wäre das und auch warum?
Gute Frage. Also ich lese nicht so gerne Autobiografien, muss ich wirklich sagen, weil ich immer denke, die Leute stehen sie immer so ein bisschen besser da, als wahrscheinlich dann ist, wenn sie es selber geschrieben haben. Wenn es kritische Journalisten geschrieben haben, ist es vielleicht etwas anderes. Ich würde gerne mal eine Biografie über Elon Musk lesen, habe ich nämlich noch nicht, das gibt es natürlich, weil er schon ein sehr spezieller Typ ist. Jemand hat geschrieben, er ist ein Genie und ich habe mal gesagt, also wenn der ein Genie ist, bin ich froh, bin ich keines. Also ich finde, aber mal so nachvollziehen, wie ist der überhaupt zu dem geworden, was er ist und was er macht, das wäre schon sehr, sehr spannend.
Wie tickt so ein Mensch?
Wie tickt eigentlich so ein Mensch? Ne? Da würde ich jetzt auch noch gerne interviewen. Da hätte ich jetzt die Jobs spannend. Hätten wir auch immer gern gehabt. Ja. Das waren so am WEF manchmal so Möglichkeiten, aber es ist halt schwierig, aus der Schweiz heraus an solche Leute heranzukommen.
Zum Abschluss die Frage, gibt es ein Lebensmotto, ein Credo, vielleicht so ein Mission Statement, nach dem du lebst?
Ich glaube, das Credo ist einfach immer neugierig bleiben und sich immer interessieren für das, was passiert. Ich glaube, das hält einen wirklich jung. Wenn man mal sagt, es gibt ja viele Leute, die heute sagen, ach, die Weltlage ist so katastrophal. Ich schaue mir keine Tagesschau mehr an. Ich lese keine Zeitung mehr. Ich will nur noch in meinem eigenen Bereich sein. Das kann man schon machen, aber ich finde, das macht alt. Also ich möchte immer dabei bleiben. Mich interessiert das auch. Auch über jetzt die Pension hinaus. Die Themen, die mich interessiert haben, waren immer Wirtschaft und Politik. Politik auch. Politik habe ich jetzt wenig gemacht, weil ich habe gedacht, Schuster, bleib bei deinen Leisten. In der SRG, Politik ist immer schwierig, finde ich. Heute kann ich ein bisschen mehr Politik machen. Ich hatte gerade letzte Woche ein Wahlpodium moderiert in einer meiner Nachbargemeinden, einer größeren Stadt. Und da habe ich gedacht, ja, die Gemeindepolitik wird oft so ein bisschen belächelt und eigentlich beginnt es da. Da kannst du noch irgendetwas machen, da kannst du mit den Leuten noch diskutieren, das ist noch konkret. Du ärgerst dich über die Schule oder über den Verkehrsfluss und über die Tempo 30. So, das ist alles noch so konkret. Ich finde, man sollte nicht so sehr über diese Gemeindepolitik lächeln. Das ist ganz wichtig, dass sich Leute da engagieren. Die hatten fast niemand, der sich dann wirklich engagiert hat. Am Schluss haben sich dann doch noch ein paar gemeldet. Und das finde ich wirklich wichtig, da beginnt es eigentlich. Und von daher, also neugierig bleiben, dranbleiben, aktuell bleiben, das ist so ein bisschen mein Motto.
Reto Lipp, hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg und freue mich natürlich auch auf zukünftige Gespräche.
Danke, das hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.